Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Wir stellen heute zwei Menschen im Büchermarkt vor, die Wichtiges geleistet haben für die Kinder- und Jugendliteratur und deren Erinnerungen jetzt erschienen sind. Da ist zum einen Jella Leppmann, eine jüdische Journalistin, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrte nach Deutschland, um mitten in den Trümmern eine Bibliothek für Kinder und Jugendliche aufzubauen. Über Jella Leppmanns autobiografisches Buch »Die Kinderbuchbrücke« gleich ein Gespräch mit der heutigen Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek in München, Christiane Rabe. Und den anderen, den wir würdigen möchten, muss ich nicht lange vorstellen. Paul Maar ist einer der beliebtesten deutschen Kinderbuchautoren. Zum Teil hat der 83-Jährige seine Bücher, zum Beispiel die berühmten Sams-Bände, auch selbst illustriert. Paul Maar kam im fränkischen Schweinfurt zur Welt, seine Mutter starb kurz nach der Geburt. Sein Vater, ein Handwerksmeister, heiratete wieder. Mit der Stiefmutter, mit der Paul Maar sehr vertraut war, verbrachte er die Kriegsjahre auf dem Dorf. Als der Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, zog die Familie wieder in die Stadt. Das war der Beginn eines Vater-Sohn-Konflikts, um den Paul Maars jetzt erschienene Autobiografie immer wieder kreist. In »Wie alles kam, Roman meiner Kindheit« gibt Maar zum ersten Mal Einblicke in die familiären Verhältnisse, in denen er aufwuchs. Sigi Seuss hat das Buch gelesen, mit Paul Maar gesprochen, und zunächst streift er das gerade erschienene 10. Sams-Buch.
Paul Maar beginnt seine neue Sams-Erzählung »Das Sams und der blaue Drache« mit ein paar wehmütigen Gedanken.
Im Nachhinein habe ich es manchmal bedauert, dass die Wunschmaschine so schnell kaputt ging.
Also erweckt er die Maschine zu neuem Leben. So einfach geht das in der Fantasie. Im richtigen Leben sieht das ganz anders aus. Dem jungen Paul stand nie eine Wunschmaschine zur Verfügung, die seine unendliche Lust auf Abenteuer befriedigt und gleichzeitig seinen von Angst gebändigten Drang auf Knopfdruck beseitigt hätte, aus den bedrückenden familiären Verhältnissen auszubrechen.
Ja, es kommt ein Bedauern und es kommt vor allen Dingen oft ein Bedauern, auch nachts, wenn ich nicht schlafen kann, an all die Dinge, die ich nicht getan habe, Situationen, die ich nicht begriffen, nicht ergriffen habe.
Man kann nach der Lektüre seines autobiografischen Romans ohne Bedenken behaupten, hätte es in Paul Maars Kindertagen eine Wunschmaschine gegeben, wäre aus ihm ein ganz anderer geworden als der, der er ist. Dass er sich mehr im Milieu der kindlichen Abenteurerzeit bewegt als anderswo, ist seinen Jahren auf dem Dorf geschuldet.
Also ich glaube, dass diese 5, 6 Jahre, die ich dort verbracht habe, dass die mir die Kraft gegeben haben, alles andere gut durchzustehen und auszuhalten, weil ich da so meinen inneren Kern geformt und gefunden habe und wusste, es gibt Freude.
Wie konnte aus dem fantasiebegabten und oft kränkelnden Jungen das werden, was er geworden ist? Obwohl ihm sein Vater immer wieder zu verstehen gab, zuerst mit Schlägen, dann mit Worten, dass er nicht der Sohn war, den er sich wünschte.
Nun blieb ich der ungeratene Sohn, der so gar nicht seinen Vorstellungen von einem tratigen, sportbegeisterten Jungen entsprach, sondern mit Brille auf der Nase und krummem Rücken verweichlicht im Sessel lümmelte, ein Buch in der Hand.
Paul Maar erzählt auf unvergleichlich sanfte, selbstironische und nun auch selbstreflexive Weise von allen Schattierungen seines Lebens als Kind und Jugendlicher. Dabei fügt er den Erinnerungen immer wieder Bezüge zur Gegenwart an. Liebevolle Augenblicksskizzen seiner seit Jahren an Alzheimer leidenden Ehefrau Nele. Die bedeutsamsten Prägungen dieser Zeit: der Tod der leiblichen Mutter, als er 6 Wochen alt war, die Jahre mit seiner geliebten Stiefmutter bei deren Familie am Dorf, die Rückkehr des von Krieg und Kriegsgefangenschaft schwer gezeichneten Vaters, der sich für Paul zum monströsen Schreckensmann entwickelte, und das Kennenlernen seiner späteren Gattin Nele, die ihm den Weg in eine faszinierend neue Welt, die des Theaters, öffnete. Die Bilder, die sich im Kopf der Leser entwickeln, werden greifbar, als stünde man selbst als teilnehmender Beobachter neben dem Erzähler. Selbst die Gerüche in der Gastwirtschaft seines Großvaters steigen einem in die Nase. Und das Milieu, das Paul zu sich in die Mittelmäßigkeit ziehen will, ist nahezu körperlich spürbar.
Ich hatte mir schon während der Schulzeit einen gewissen Ruf als Maler und Grafiker erworben. Mir stand eine Karriere als Provinzmaler bevor, geschätzt von der Schweinfurter Feinen Gesellschaft, der die Fassaden ihrer Häuser mit einem in Putz gekratzten Sgraffito schmücken und alle paar Jahre eine Ausstellung seiner Bilder an den Wänden der Volkshochschule zeigen durfte.
Und dann Nele, das Zauberwesen aus der Welt der misstrauisch, aber auch neidisch beäugten Künstler. Sie und ihr Bruder Michael Ballhaus wuchsen als Kinder in einem kleinen Privattheater in der Provinz auf, im Fränkischen Theater.
Man saß beim Nachmittagstee und unterhielt sich über Bühnenstücke, sprach von Malern, die ich nicht kannte, und von Büchern, die ich nicht gelesen hatte. Und mir wurde klar, das ist meine Welt. Da will ich hin.
Zwei Welten also retteten Paul. Die für ihn heile Welt des fränkischen Dörfchens, in dem er mit seinen Freunden den fantasienfreien Lauf lassen konnte, in den Schilfhöhlen am Ufer des Mains. Und die leibhaftige Nähe zum Theater, die ihm so viele Türen zu unbekannten Galaxien öffnete. Doch über all den mit Humor beschriebenen Geschichten liegt Schwermut. Der Vater blieb Paul Maar ein Fremder bis über dessen Tod hinaus. Die Ablehnung des Lebenswegs seines Sohnes empfand der als so verletzend, dass er glaubt, die Erniedrigung hätten in ihm auch Eigenschaften befördert, mit denen er bis heute zu kämpfen hat. Angst und Schüchternheit. Im Buch geht Maar schonungslos offen mit seinem Verhalten um.
Deswegen ist es so, dass ich manchmal mir an den Kopf fasse und sage, warum mache ich das? Ja, weil mein Vater das wollte oder das nicht gesehen hat. Also der ist immer noch im Hinterkopf und dirigiert mich und darüber ärgere ich mich dann.
Nicht einmal die zahlreichen Ehrungen und Preise, die Paul Maar im Lauf seines Lebens erhalten hat, können ihn darüber hinweg trösten.
Ich habe mal versucht, mich zu fragen, woher das kommt, dass ich mich eigentlich über keinen der vielen Preise, die ich bekommen habe, jemals gefreut habe. Das ist die Prägung durch meinen Vater. Ich habe mich unwürdig gefühlt, das entgegenzunehmen.
Nicht, dass sich der erwachsene Paul nicht gegen diese traumatische Präsenz des Vaters zur Wehr gesetzt hätte. Mit welchen Folgen, beschreibt eine Passage aus seinen Erinnerungen.
Ich suchte nach einem Foto, das ihn zeigte, vergrößerte es, legte es auf einen Lichtkasten und einen Bogen Aquarellpapier darüber. Dann zeichnete ich die Konturen nach, vergaß auch nicht die charakteristische Lücke zwischen seinen oberen Schneidezähnen und bog seine Mundwinkel etwas höher als auf dem Foto, sodass sich der vage Anflug eines Lächelns auf seinem Gesicht zeigte. Anschließend kolorierte ich die Zeichnung. Das alles sollte wie ein Voodoo-Zauber wirken, eine magische Beschwörung, die mir meine unsinnige, kindische Furcht nehmen würde. Das Bild lag dann eine Weile auf meinem Arbeitstisch. Ich fühlte mich diesem gemalten Vater sogar näher als dem aus meiner Erinnerung. Nach einer Weile legte ich das Bild in die Schublade, in der ich meine Illustrationen aufbewahrte, und vergaß es. Ein halbes Jahr später öffnete ich die Schublade auf der Suche nach einer Illustration. Urplötzlich empfand ich etwas wie einen Schlag in den Magen, eine Blutleere im Gehirn und warf die Schublade so heftig zu, dass sie wieder aufsprang und noch einmal geschlossen werden musste.
Der rätselhafte Vater, ein Schreckensmann, der wie ein Springteufel aus der Schublade fährt, gerade dann, wenn der Sohn glaubt, mit ihm Frieden geschlossen zu haben. Paul Maar hatte das Manuskript von »Wie alles kam« bereits beendet, als ihm seine Schwester einen Karton mit Briefen aus dem Nachlass der Mutter übergab. Darunter befanden sich Feldpostbriefe des Vaters an die Ehefrau zu Hause. Paul Maar fiel aus allen Wolken. Er lernte in den liebevollen und empathisch geschriebenen Zeilen einen Vater kennen, den er so nie erlebt hatte. Damit endet der Roman seiner Kindheit mit einem Ereignis, das das Vaterbild völlig erschüttert. In einem Nachwort bewertet Paul Maar deshalb die Schuldfrage neu. Doch die Leser wissen nach dieser Zeitreise durch Paradies und Hölle einer Kindheit nur das allseits tröstliche Kinderuniversum, das Paul Maar im Lauf der Jahrzehnte geschaffen hat, gab ihm die Kraft, die ewige Vater-Sohn-Tragödie im Zaume zu halten.
Sigi Seuss über »Wie alles kam«, Roman meiner Kindheit. Die Erinnerungen von Paul Maar sind bei S. Fischer erschienen und »Das Sams und der blaue Drache«, der eingangs erwähnte 10. Band der Sams-Reihe, liegt im Oettinger Verlag vor. Jella Leppmann ist nicht annähernd so berühmt wie Paul Maar. Dabei hat sie für die Kinder- und Jugendliteratur schier Unglaubliches geleistet. 1936 emigrierte die Jüdin Jella Leppmann mit ihren beiden Kindern aus Stuttgart. Ihrer Tätigkeit als Journalistin durfte sie da schon nicht mehr nachgehen. Sie erlebte den Zweiten Weltkrieg in London, wurde unter anderem Advisor für Jugendfragen im Foreign Office und Kommentatorin bei der BBC. Und dann trat kurz nach Kriegsende das US-Hauptquartier in Bad Homburg an Jella Leppmann heran und bat sie, als Beraterin für die kulturellen und erzieherischen Belange der Frauen und Kinder nach Deutschland zurückzukehren. Am 29. Oktober 1945 dann sitzt Jella Leppmann im Flugzeug von London nach Frankfurt. Das Ende des Zweiten Weltkriegs liegt also noch kein halbes Jahr zurück und die Anfrage hat ihr, Zitat, einen kalten Schrecken eingejagt. Warum sie sich dennoch entschloss, zurückzukehren, davon erzählt sie in ihren Erinnerungen. Vor 50 Jahren starb Jella Leppmann und der Kunstmann Verlag hat aus diesem Anlass ihren Erinnerungsband mit dem Titel »Die Kinderbuchbrücke« noch einmal herausgebracht, in Zusammenarbeit mit der Internationalen Jugendbibliothek. Christiane Rabe ist die heutige Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek in München. Ich habe sie gefragt, Frau Rabe, was hat Jella Leppmann bewogen, im Herbst 1945 schon wieder nach Deutschland zu reisen?
Es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil sie eigentlich ihre deutsche Identität im Exil abgelegt hat. Aber ich glaube, das war die große Empathie, die sie besaß für die Kinder. Sie wusste, wie die Situation in Deutschland ist, wie schlecht es den Kindern geht. Und dieses Mitgefühl für Kinder und dieses Herz für Kinder, das hat sie eben bewegt, zu sagen, sie kehrt zurück.
Von Anfang an verfolgt Jella Leppmann das Projekt einer internationalen Jugendbuchausstellung. Sie wollte, kurz gesagt, Kinderbücher zeigen als Friedensboten. Was genau plante sie da?
Es gab, so muss man sich das vorstellen, 1945 so gut wie keine Bücher für Kinder, auch für Erwachsene nicht. Es war sehr, sehr viel zerstört, aber auch in den Bibliotheken gab es natürlich nur die Produktion aus der NS-Zeit. Das heißt, es gab einen ungeheuren Hunger danach, was im Ausland passierte. Und diesen Hunger hat sie gestillt, indem sie sich an Verlage weltweit wandte. Das waren am Ende etwa 14 Länder, die sagten, sie beteiligten sich. Und diese Verlage bat, schickt uns Kinderbücher. Und die hat sie in einer bemerkenswerten internationalen Ausstellung in München 1946 gezeigt. Das war die erste internationale Ausstellung der Nachkriegszeit überhaupt und hat einen Riesenerfolg gehabt und wanderte dann auch von München über Stuttgart, Frankfurt nach Berlin, Hamburg, Braunschweig etc. und soll mehr als 1 Million Besucher angezogen haben.
1946, am 3. Juli, wurde diese internationale Jugendbuchausstellung eröffnet. Das war nur ein gutes Jahr nach Kriegsende. Man muss sich jetzt die Szenerie ja mal wirklich vor Augen führen. Die Städte liegen in Trümmern, Menschen haben nichts zu essen und da kommt Jella Leppmann und will Kinder- und Jugendbücher ausstellen. Ihr Projekt hat jetzt nicht selten Verwunderung ausgelöst. Wie hat sie es denn trotzdem geschafft, immer wieder Unterstützer zu finden?
Sie hat nie finanzielle Unterstützung bekommen von Anfang an. Sie hat sich einfach immer durchkämpfen müssen. Und sie hat, weil sie eine hervorragende Netzwerkerin ist, so würde man das heute bezeichnen, immer wieder Personen überzeugen können mit einer unglaublichen Leidenschaft. Sie war von der Vorstellung, dass diese Kinderbücher als Friedensbote dienen müssten und dass diese Bücher ein Teil eines Konzeptes sind, um für Weltoffenheit, für demokratisches Verständnis, überhaupt für Verständnis für das andere, für die Welt zu werben. Davon war sie überzeugt. Das Interesse an diesen Büchern, das war enorm groß und die Resonanz in der Presse, die diese Ausstellung 1946 erfuhr, das war ein Ort, man ging aus den Trümmern in das Haus der Kunst, das war der Ausstellungsraum und war plötzlich in einer anderen Welt und das hat unglaublich wohltuend gewirkt. Und sie hat es mit einer Hartnäckigkeit, mit einer Energie geschafft, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können und die sehr bewundernswert ist.
Und damit hörte es ja nicht auf. Als die internationale Jugendbuchausstellung dann erfolgreich gelaufen war, ging Jella Leppmann dazu über, eine internationale Jugendbibliothek ins Leben rufen zu wollen. Die heutige Direktorin dieser Bibliothek sind Sie. Sie träumte nicht nur von Bücherregalen damals, sondern so von einem Ort der Begegnung. Was war Ihre genaue Idee für diese Bibliothek?
Es war im Grunde ein Re-Education-Projekt, diese Bibliothek, und sie unterschied sich von Bibliotheken damals in Deutschland grundlegend, als hier es einen Ort geben sollte, wo Kinder und Jugendliche kulturelle Teilhabe erproben können, so würde man das heute modern bezeichnen. Es war ein Ort, wo Kinder lesen, Autoren begegnen, miteinander diskutieren über Bücher, aber auch über gesellschaftliche Themen diskutieren sollten. Man muss sich vor Augen führen, in einem zerstörten Land 1946 kommt eine Idee auf, eine neue Bibliothek zu gründen, nachdem die anderen Bibliotheken ja auch brach liegen, sodass es wirklich eine enorme Leistung gewesen ist, sich durchzusetzen, zu sagen, wir brauchen diese Bibliothek, die Behörden auf die Seite zu ziehen, auch Gelder zu akquirieren und dann eine wirklich sehr schöne alte Villa zu finden, die sie bezog. Und das wurde dann so eine Art Kinderbuchhaus oder Villa, so kann man sich das vorstellen, wo wirklich die Kinder die Möglichkeiten hatten, nicht nur zu lesen, sondern miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein Malstudio gab es, Theater zu spielen, Musik zu machen. Also ein ganz, ganz kreativer Ort, ein Ort der Freiheit.
Es folgte ja dann, damit war Jella Leppmanns Engagement noch nicht zu Ende, das International Board on Books for Young People, das Jella Leppmann mit angeregt hat und das es auch heute noch gibt. Wozu wurde das dann ins Leben gerufen?
Es ging um die Idee einer Weltbürgergemeinschaft. Man hatte die Vision von einer internationalen Staatengemeinschaft, die so klug ist, dass es keinen Krieg mehr gibt, dass man die Nationalismen auf Dauer beseitigen würde. Und das wollte man auf verschiedenen Ebenen erreichen und auch in der Diskussion mit dem Kinderbuch. Sie hat internationale Konferenzen in der Internationalen Jugendbibliothek durchgeführt. Und bei der ersten dieser Konferenzen haben die Teilnehmer sich zusammengesetzt unter Leitung von Jella Leppmann und haben gesagt, wir müssten eigentlich eine Organisation, ein Kuratorium, ein Netzwerk bilden für die Verbreitung eines guten Jugendbuchs. Das sollte qualitätsvolle Literatur sein, weltweit. Und daraus entstand eben dieses International Board on Books for Young People, was es heute noch gibt, mit 180 Ländersektionen. Also es ist eine sehr erfolgreiche und sehr gut arbeitende Organisation, die sich auch darum kümmert, dass in Krisengebieten Kinder heute mit Büchern versorgt werden. Also sich sehr, sehr stark auch sozial und in bibliotherapeutischen Bereichen engagiert.
Ich fand ja, Frau Raabe, selbst wenn man sich nicht unbedingt für die Internationale Jugendbibliothek interessiert, dann lohnt sich die Lektüre der Kinderbuchbrücke von Jella Leppmann auf jeden Fall, weil man einfach wahnsinnig viel über Deutschland in der Nachkriegszeit erfährt. Also ich fand, es war einfach auch ein wichtiges Zeitdokument.
Und deswegen haben wir das ja auch neu herausgegeben. Dieses Buch gibt es seit 1964. Es ist nicht in die Jahre gekommen, weil sie auch eine Art und Weise hat, Fesseln zu schreiben. Ich finde, man liest es ja ein bisschen wie ein Abenteuerroman. Sie erzählt wirklich hervorragend. Sie erzählt auch mit so ein bisschen britischem Humor, den sie sich im Exil angeeignet hat. Natürlich ist es ein tolles Dokument, auch für Kindheit in der Nachkriegszeit, weil man doch lernt, dass in dieser Zeit ein Respekt und eine Haltung gegenüber Kindern und Jugendlichen vorhanden war, die man ein bisschen verloren hat. Und dass diese Fridays for Future-Generation, die wir heute haben, die im Grunde auch sagt, diese alte Generation der Eltern, die haben viele Dinge falsch gemacht und wir müssen jetzt gucken, dass wir es besser machen. Das ist auch der Geist, in dem Jella Leppmann arbeitet, indem sie sagt, die Erwachsenen, mit denen können wir hier in Deutschland keine neue Zukunft aufbauen. Und deswegen versuchen wir das mit Kindern und Jugendlichen. Und diese Hoffnung, dass die Kinder und Jugendlichen eine bessere Welt gestalten könnten, das kann man daraus lernen. Aber auch sehr viel von einer visionären Kraft einer Person, die für ihre Überzeugung sich einsetzt. Das ist etwas, was heute sehr, sehr selten geworden ist. Und das finde ich auch absolut bemerkenswert.
Inwiefern leben die Ideen von Jella Leppmann von damals heute in ihrer Einrichtung noch fort? Und was hat sich über die Jahrzehnte auch verändert?
Die Grundidee von Jella Leppmann mit Kinderbüchern, so etwas wie einen interkulturellen Dialog oder auch interkulturelle Verständigung zu erreichen oder zu unterstützen, das ist nach wie vor der Leitgedanke. Aber es gibt natürlich fundamentale Unterschiede. Jella Leppmann hat eine homogene, eine absolut isolierte, abgeschlossene, kulturell isolierte Gesellschaft vorgefunden und sollte sie öffnen in die Welt hinein. Wir sind heute eine komplett andere Gesellschaft, sodass unsere Aufgabe hier in der Internationalen Jugendbibliothek sehr viel stärker auch darin besteht, zu dem, was man vielleicht Integration, also zum Verständnis, zu einem guten Zusammenleben in unserer Gesellschaft beizutragen, indem wir eben auf Bücher aufmerksam machen von Gruppen, die hier nicht so wahrgenommen werden, die vielleicht auch teilweise stigmatisiert werden. Also wir versuchen uns wirklich für die Kinderliteratur der ganzen Welt breit zu machen, sie hier bekannt zu machen. Und natürlich auch die Vielfalt und den Reichtum von Kinderliteratur überhaupt, uns dafür einzusetzen und in die Öffentlichkeit zu bringen.
Sagt Christiane Raabe, Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek in München, im Gespräch über ihre Arbeit und vor allem über Jella Leppmanns Erinnerungen, die unter dem Titel »Die Kinderbuchbrücke« im Verlag Antje Kunstmann erschienen sind. Andere politische Literatur gibt es hier im Programm ab 19.15 Uhr in der Sendung Andruck. Dann geht es unter anderem um das neue Buch des niederländischen Publizisten Gerd Mak, Große Erwartungen auf den Spuren des europäischen Traums. Und in Forschung aktuell, gleich nach den Nachrichten, ist auch ein Buchthema: Als der Mensch auf Bäumen saß, von Michael Bright. Und das war's vom Büchermarkt. Im Studio saß Dina Netz. Einen schönen Abend.